SR Info. Bilanz am Abend.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu Gast in Berlin. Darüber berichten wir gleich. Außerdem sprechen wir heute Abend über den CSU-Parteitag und über die aktuelle Krankheitswelle im Saarland. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend.
SR Info.
Diese Rundreise durch Europa hätte der ukrainische Präsident Selenskyj nicht machen müssen, wenn Hurricane Milton nicht dazwischen gekommen wäre. Rom, Paris, London, diese Stationen hat Selenskyj schon abgeklappert, statt die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs morgen versammelt in Ramstein zu treffen. Aber weil US-Präsident Biden nicht kommen kann, nun also diese Reisediplomatie, die heute auch Station in Berlin macht. Beim größten Unterstützer der Ukraine nach den USA, wie Kanzler Scholz ja nicht müde wird zu betonen. Georg Schwarte berichtet.
Der Hubschrauber war im Hof des Kanzleramtes gelandet. Olaf Scholz eilt dem ukrainischen Präsidenten entgegen. Begrüßung auf der vierten Station von Selenskys Europatour.
Lieber Wladimir, Deutschland steht weiterhin fest an der Seite der Ukraine,
sagt der Kanzler Minuten später, bevor die beiden sich überhaupt zu einem längeren Gespräch zurückzogen.
Der Heldenmut und die Tapferkeit der Ukraine kann gar nicht genügend gewürdigt werden. Unsere Herzen sind bei dir und deinem Volk, lieber Wladimir.
Man duzt sich, man versichert sich gegenseitiger Hochachtung. Und ja, mehr Waffen, mehr Geld hat der Kanzler für den Gast auch dabei. Gerade erst sei ein 600 Millionen schweres Paket ausgeliefert worden. Panzer, Drohnen, ein fünftes Flugabwehrsystem Iris-T. Deutschland, der größte Unterstützer in Europa, sagt Scholz.
Und dabei wird es bleiben, das kann ich dir heute und hier klar versichern.
Selenskyj hat auch was im Gepäck, seinen sogenannten Siegesplan. Die Öffentlichkeit kennt ihn nicht. Der Ukrainer hat ihn bisher dem amerikanischen Präsidenten, dem Franzosen Macron, dem Briten Starmer und der italienischen Regierungschefin Meloni erläutert. Jetzt also Berlin. Wir wollen unseren engsten Freunden unsere Strategie vorstellen, wie wir den Frieden näher bringen. Das sind realistische Schritte, die die Situation zu einem echten Frieden bewegen könnte. Ein echter Frieden. Selenskyj sagt, wie kein anderes Land möchte die Ukraine, dass dieser Krieg gerecht zu Ende geht. Der Kanzler erläutert, was er darunter versteht.
Klar ist, eine Verwirklichung des Friedens kann nur auf Basis des Völkerrechts geschehen. Das wird noch enorme Anstrengungen erfordern. Dennoch bleibt das Bemühen um einen für die Ukraine gerechten und dauerhaften Frieden die Richtschnur unseres gemeinsamen Handelns.
Um dann das nachzuschieben.
Wir werden keinen Diktatfrieden Russlands akzeptieren.
Selenskyj wiederum spricht vom Sieg der Ukraine, davon, dass vielleicht schon 2025 Frieden herrsche, von weitreichenden Waffen, von der Erlaubnis, sie auf russischem Gebiet einzusetzen, spricht er nicht. Kein Wort über Taurus, das deutsche Waffensystem, das die Ukraine so gerne will, der Kanzler aber nicht liefern möchte. Der hat im Gegenteil zwei Botschaften, eine auch an den russischen Präsidenten.
Erstens, die Ukraine kann sich auf uns verlassen. Zweitens ist es eine klare Botschaft an Putin. Ein Spiel auf Zeit wird nicht funktionieren. Wir werden in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen.
Dreimal haben sich Scholz und Selenskyj in den letzten 5 Wochen getroffen. Man kennt sich, schätzt sich offenbar. Eine Pressekonferenz nach dem Treffen aber gibt es nicht. Dafür noch einen Abstecher des Ukrainers in Schloss Bellevue. Eintrag ins Goldene Buch, ein Händedruck des Bundespräsidenten. Die vom Kanzler erneuerte Gewissheit, bis zum Jahresende einen 50-Milliarden-Kredit der G7 zu bekommen und 1,4 Milliarden weitere Militärhilfe, die nimmt er auch mit zurück nach Kiew.
Georg Schwarte hat berichtet. Seit fast 2 Stunden läuft der Parteitag der CSU. In Augsburg wollen die bayerischen Christsozialen einen Auftakt zum Bundestagswahlkampf setzen, sagt Generalsekretär Huber. Morgen soll dann der CDU-Vorsitzende und gemeinsame Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz vor der Schwesterpartei auftreten. Heute gehört die Bühne aber erstmal dem Mann, der nun wieder nicht Kanzlerkandidat wird, CSU-Chef Markus Söder. Von ihm werden vor allem Attacken auf die Ampelregierung erwartet. Uli Haug ist für uns in Augsburg. Uli, Söders Rede läuft ja oder hat zumindest eben begonnen. Was hat er denn bisher für Akzente gesetzt?
Na, er hat das gemacht, was du angekündigt hast. Scharfe Attacken gegen die Ampel. Das Land sei in einer ernsten Lage, sagt Söder. Die Wirtschaft sei auf Talfahrt und für den Niedergang des Landes, so sagt er, sei diese Regierung verantwortlich und deswegen müsse sie eben weg. Es sei Zeit für den Wandel, Zeit für die Wende, so hat er es ausgedrückt. Also da spielt schon ganz schön viel Wahlkampf, Vorwahlkampf mit. Und das ist wahrscheinlich auch das, was von diesem CSU-Parteitag ausgehen soll, nämlich so ein Bild der Geschlossenheit zwischen CSU und CDU.
Zuletzt hat Söder ja insbesondere immer wieder die Grünen attackiert und jetzt auch die Minister Habeck und Baerbock zum Rücktritt aufgefordert. Er schließt ja auch eine Koalition nach der Bundestagswahl mit den Grünen kategorisch aus. Ist diese Strategie unangefochten und ist sie in Stein gemeißelt?
Ja, das würde ich schon sagen. Es gab unter der Woche gab es von Manfred Weber, dem Europapolitiker und CSU-Vize, eine Aussage, die zumindest ein bisschen die Tür in Richtung Grüne geöffnet hat, aber dann wurde er sofort wieder von anderen federführenden CSU-Politikern wie beispielsweise dem Generalsekretär eingefangen. Insofern dieser Kurs, dass man eben ein Bündnis mit den Grünen ausschließt, und zwar kategorisch ausschließt, den hat Söder auch in seiner Rede schon mehrfach betont. Und die Grünen sind in dieser Rede eben auch ein Hauptgegner. Du hast es angesprochen, Robert Habeck auf der einen Seite im Bereich Wirtschaft und eben Annalena Baerbock als Außenministerin.
Morgen kommt ja dann Friedrich Merz zu Besuch. Wie ist denn jetzt eigentlich das Binnenverhältnis zwischen den beiden? Ist diese zur Schau gestellte Harmonie belastbar oder weiß man das nie so genau bei Söder?
Das weiß man bei Söder nie ganz so genau. Wenn wir auf den gestrigen Deutschland-Trend gucken, dann hat eben zumindest im Kleinen diese Nominierung oder beziehungsweise diese Bekanntgabe des Kanzlerkandidaten Friedrich Merz der Union noch nicht so wirklich weitergeholfen. Seine Persönlichkeitswerte sind schlechter geworden, die von Friedrich Merz, und eben auch leicht hat die CDU/CSU verloren. Insofern muss man eben auf die Zwischentöne von Söder achten. Im Großen und Ganzen hat sich Söder aber schon beispielsweise vor dem Parteitag bei seinem Statement klar zur K-Frage geäußert. Man werde Friedrich Merz unterstützen, sagte er.
Wir wissen, dass ein starkes Bayern auch ein starkes Deutschland braucht. Also ist eine Weichenstellung wichtig. Die Ampel muss abgelöst werden und durch eine bürgerliche Regierung ersetzt werden. Mit Friedrich Merz als Kanzler und einer starken CSU in der Bundesregierung.
Also zumindest scheint auf diesem Parteitag eher Harmonie angesagt als offener Streit.
Gibt es auf diesem Parteitag über die Reden der beiden Matadore hinaus noch wichtige inhaltliche Signale, die wir kennen sollten?
Naja, also es ist insofern wichtig, dass es drei Leitanträge geben wird zum Thema Migration, zum Thema Wirtschaft, und ein dritter Leitantrag geht um das Thema Sicherheit und Verteidigung. Und da sind natürlich Punkte drin, die der CSU wichtig sind und die möglicherweise in ein gemeinsames Unionswahlprogramm dann eben einfließen können. Da steht beispielsweise im Bereich Wirtschaft drin, dass man die E-Auto-Förderung wieder einführen will, das Verbrennerverbot rückgängig machen möchte, dass man wieder den reduzierten Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie haben will. Also all das sind Punkte, die der CSU wichtig sind und die möglicherweise dann auch in ein gemeinsames Wahlprogramm Einfluss finden werden.
Ja, Informationen waren das live aus Augsburg vom Parteitag der CSU von Uli Haug. Vielen Dank dafür. Zu Beginn dieser Woche sind wir ja wieder mit der grausamen Realität des Missbrauchs von Kindern konfrontiert worden. Als es den Behörden gelungen ist, eine Plattform abzuschalten, auf der Abermillionen Bilder und Videos sexualisierter Gewalt an teils kleinsten Kindern verbreitet wurden. Aber sexueller Missbrauch findet ja oft vollkommen im Verborgenen und im engsten Umfeld statt. Der Kampf dagegen ist deshalb schwierig, auch für den Gesetzgeber. Der Bundestag hat heute über ein Gesetz beraten, das den Kampf gegen Kindesmissbrauch stärken soll. Torben Ostermann berichtet.
Es gibt Themen im Bundestag, da ist für lauten Streit nicht so richtig Platz. Sexueller Missbrauch an Kindern ist so ein Thema.
Sexueller Missbrauch an Kindern ist eines der traurigsten Kapitel menschlichen Zusammenlebens unserer Zeit, das mich fortgesetzt beschämt und für das ich alle, die wir nicht davor bewahren konnten, hier und heute um Verzeihung bitten möchte.
Sagt Bettina Margarete Wiesmann von der Unionsfraktion. Auch deswegen fordert Ekin Deligöz das Parlament auf, in dieser Sache Parteipolitik zu überwinden. Die Grünen-Politikerin ist parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium. Von dort stammt das Gesetz und wird nun im Bundestag beraten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir hier machen, ist nichts weniger als ein Bekenntnis zum Kinderschutz. Lassen Sie uns an dieser Stelle zusammenarbeiten und erfolgreich sein. Das sind wir unseren Kindern schuldig. Vielen Dank.
Zusammenarbeit gerne, findet auch Bettina Margarete Wiesmann von der Union. Sie kritisiert aber, dass der Gesetzentwurf vage und unscharf sei. Im Kern ist vorgesehen, die Rolle der Missbrauchsbeauftragten des Bundes zu stärken und ihre Position dauerhaft zu verankern. Künftig soll die Beauftragte regelmäßig Berichte erstellen und somit eine Grundlage für politische Entscheidungen liefern. Aber auch die Rechte Betroffener sollen gestärkt werden, indem sie, anders als bisher, Akteneinsicht bei Jugendämtern erhalten.
Das ist ein guter Schritt, das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, den wir auch im parlamentarischen Verfahren unbedingt auch stärker im Gesetz nochmal zum Ausdruck bringen wollen.
So Daniel Baldi von der SPD. Er kündigt an, dass er hier und da noch Verbesserungsbedarf sieht. Allein im vergangenen Jahr wurden 18.500 Kinder zu Opfern sexueller Gewalt. Zumindest ist das die offizielle Zahl. Alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich darüber liegt. Denn sexueller Missbrauch findet meist hinter verschlossenen Türen statt und wird nur selten angezeigt.
Laut Schätzungen sind rund 1 Million Menschen in unserem Land in ihrer Kindheit oder Jugend Betroffene sexueller Gewalt geworden. 1 Million Menschen, deren Kindheit brutal zerstört wurde. 1 Million Menschen, die oft ein Leben lang unter den Folgen leiden.
Auch die AfD hält das Gesetz grundsätzlich für richtig. Der Abgeordnete Martin Reichert nutzte seine Redezeit aber vor allem dafür, den Grünen vorzuwerfen, sie hätten in der Vergangenheit Pädophilie in ihren Reihen zugelassen. Das Gesetz gegen sexuelle Gewalt an Kindern soll schon bald beschlossen werden. Eine deutliche Mehrheit der Abgeordnetenstimmen im Deutschen Bundestag dürfte dem Entwurf sicher sein.
Grüner Stahl, also Stahl, der nicht mehr mit klimaschädlicher Kohle produziert wird. Im Saarland soll er der Königsweg sein zum Erhalt der Stahlindustrie. Beim Stahlriesen ThyssenKrupp, wo man ähnliche Pläne hat, wachsen derzeit die Zweifel an diesem Weg. Unter anderem, weil Abnehmer wie die Autoindustrie in einigen Jahren vielleicht ganz woanders sitzen. Im Saarland will man dagegen Kurs halten. Bei Dillinger und Saarstahl weist man Zweifel zurück und hat heute die Verträge für den Aufbau neuer Großanlagen unterschrieben. Insgesamt sollen 4,6 Milliarden Euro in die klimaneutrale Stahlherstellung investiert werden. Lars Ohlinger.
Im Dillinger Lokschuppen wurden 3 Verträge für den Umbau zum klimaneutralen Stahl unterschrieben. Bei dem festlichen Akt vor rund 500 Mitarbeitern von Saarstahl, Dillinger Hütte, aber auch Zulieferern, zeigte sich die Geschäftsleitung der Stahlholding Saar sehr entschlossen. In den kommenden Monaten werden nun als erstes die großen Fundamente in den Boden gebracht und schließlich 2 Elektrolichtbogenöfen und eine 141 Meter hohe Anlage für die Erzeugung von Eisenschwamm aufgebaut. Verschiedene internationale Firmen sind an dem Aufbau beteiligt, aber auch die saarländische DSD-Gruppe. Eine erste Inbetriebnahme gibt es voraussichtlich Ende des Jahres 2028. Einige Jahre später sollen dann 3,5 Millionen Tonnen grüner Stahl produziert werden. Derzeit kommt etwas mehr Stahl aus den Hochöfen. Anfangs wird für den grünen Stahl noch viel Erdgas eingesetzt, dann immer mehr Wasserstoff, welches vor allem durch eine Südpipeline aus Spanien herangeschafft werden soll.
Sagen wir es mal so, wenn ich Ihnen jetzt gute Besserung wünsche, dann werden recht viele von Ihnen sich nicht darüber wundern, eben weil sie es derzeit auch schon erwischt hat. Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Schon bevor der Herbst so richtig übers Land zieht, sind in diesem Jahr schon extrem viele Menschen krank. Und das ist jetzt nicht nur eine gefühlte Wahrheit, bestätigt wird das etwa von der AOK. Die hat ausgerechnet, dass in den ersten 8 Monaten dieses Jahres deutschlandweit so viele Menschen krankgeschrieben waren wie im gesamten letzten Jahr. Mein Kollege Christoph Borgans hat sich die Situation im Saarland für uns angeschaut. Christoph, es sind wohl auch im Saarland viele krank.
In der Tat, die AOK spricht da vom historischen Höchststand. Letztes Jahr nämlich hatten wir schon Spitzenwerte, 232 Krankschreibungen pro 100 arbeitenden AOK-Mitgliedern im Saarland, also 2,3 Tage pro Person. Und dieses Jahr haben wir das schon im August übertroffen. Und zum Vergleich, so bis 2021 waren das nicht 2,3, sondern nur 1,4, also schon wesentlich mehr. Und das Ganze wird wahrscheinlich noch zunehmen, denn die AOK sagt, ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind die Atemwegserkrankungen.
Also es wird wohl alles noch ein wenig schlimmer als im Moment schon. Welche Auswirkungen sehen wir denn jetzt schon in Unternehmen?
Ja, also man sieht es zum Beispiel bei der Deutschen Bahn. Die hat ja jetzt hier angekündigt, wegen Krankheitsfällen Züge zu streichen. Zwischen Merzig und Saarbrücken fährt zum Beispiel die Regionalbahn nur noch einmal statt zweimal. Zwischen Perl und Trier gibt es Schienenersatzverkehr und so weiter. Da muss man sagen, das hat die Bahn natürlich auch letztes Jahr gemacht. Liegt vielleicht auch daran, dass die ein bisschen knapp kalkulieren. Aber ich habe auch mit anderen Arbeitgebern im Saarland gesprochen und die merken das auch. Bei ZF zum Beispiel sagt man auch ein deutlicher Anstieg, tatsächlich auch Atemwegserkrankungen. Anders als bei der Bahn kommt es aber nicht zu Ausfällen, sondern die haben das umstrukturiert und die produzieren einfach weiter. Und natürlich merkt man das auch in der Gastronomie. Frank Horath vom DEHOGA hat mir gesagt, eigentlich in jedem Gespräch mit einem Gastronomen fällt dann so ein Kommentar wie, und dann haben wir auch noch den hohen Krankenstand. Aber bleibt halt auch nicht aus in einem Job, mit dem man sehr viel mit Menschen zu tun hat.
Es ist viel die Rede von bronchialen Erkrankungen im Moment. Ist das was, was vielleicht auch nach Corona jetzt mehr geworden ist?
Ja, der Verdacht liegt nahe. Michael Kulas, der Vorsitzende vom Saarländischen Hausärztinnen und Hausärzteverband, sagt, es gibt da keine konkreten Forschungsergebnisse dazu. Aber aus seiner Beobachtung heraus hat sich da manches schon verändert.
In der Tat ist es so, dass diese Situation nach Corona mehr geworden ist, insbesondere Erkrankungen der Bronchien, die in der Vergangenheit nach kurzer Zeit, ich sage jetzt mal so 10, 14 Tage, maximal mal 3 Wochen bestanden haben, aber jetzt unheimlich lange halten. Also wir haben zum Teil noch Patienten aus dem Frühjahr, die Erkältungserkrankungen hatten, die sie heute noch beschäftigen mit Reizhusten, mit unangenehmen Sensationen, insbesondere in der Nacht. Oft wenig Schleim, aber immer noch Hustenreiz und schon ein kleines Krankheitsgefühl.
Also alles etwas langwieriger als früher. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Faktor, der die Krankmeldung in die Höhe getrieben hat, nämlich die Zunahme an psychischen Erkrankungen, weil die eben auch besonders lange Krankschreibungen verursachen. Die Arbeitgeber haben da ja in der Regel nicht die Daten dazu, weil die nicht weitergegeben werden, aber die Krankenkasse hat die. Und die AOK sagt, seit 2014 hat das um 36% zugenommen. Und bei Burnout zum Beispiel heißt das, nicht mehr 1,4 Tage, sondern 2,7. Und dazu muss man sagen, im Saarland sind wir leider an der traurigen Spitze, was Depressionen angeht. 14,2% der Bevölkerung, deutschlandweit sind das nur 12,5. Da ist der Grund nicht so eindeutig, aber das Wissenschaftliche Institut der AOK sagt, dass da verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, unter anderem die Belastung durch globale Krisen, aber auch die Veränderung der Arbeitswelt, was zum Beispiel die ständige Erreichbarkeit angeht oder auch, weil es an Fachkräften mangelt und einfach mehr Arbeit getan werden muss.
Informationen zu den derzeit schon hohen Krankenständen im Saarland und den Folgen für Unternehmen waren das von Christoph Borgans. Mit ihm habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Und da schauen wir gleich auf den diesjährigen Friedensnobelpreisträger. Jetzt kommt erstmal Denise Friemann an die Reihe mit den Meldungen in Kürze.
Die saarländische Industrie ist weiter auf Talfahrt. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, sanken die Umsätze in den ersten 8 Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 6,5% auf gut 18 Milliarden Euro. Besonders deutlich gingen die Umsätze im Maschinenbau und in der Automobilindustrie zurück. Die Exporte in der Autoindustrie verringerten sich um mehr als 20%. Bei der Arbeiterwohlfahrt AWO gibt es nach der geplanten Schließung des Seniorenzentrums Elversberg und der ambulanten Pflegedienste Nord- und Südsaar eine Perspektive für die Beschäftigten. Die AWO-Geschäftsführung teilte mit, man habe sich mit dem Betriebsrat auf einen Interessenausgleich und einen Sozialplan geeinigt. Der Interessenausgleich habe das Ziel, die Mitarbeiter beim AWO-Landesverband Saarland zu halten. Der Sozialplan beinhalte unter anderem eine Anwesenheitsprämie, Wechselprämie und einen Ausgleich für erhöhte Fahrtkosten. Nach Angaben der AWO wurden allen Beschäftigten Arbeitsplätze in den Einrichtungen der AWO Saarland angeboten. Die wirtschaftliche Rezession in Deutschland treibt immer mehr Firmen in die Pleite. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stieg die Zahl der Insolvenzanträge im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast 14%. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer rechnet in diesem Jahr mit mehr als 20.000 Unternehmenspleiten. Hohe Kosten und viel Bürokratie hätten die Wirtschaft fest im Griff.
SR Info.
Auf den ersten Blick scheint es, als habe sich das Nobelkomitee heute in einer Zeit der Großkonflikte eher der Vergangenheit zugewandt. Aber nur auf den ersten Blick. Mit dem Friedensnobelpreis wird in diesem Jahr die japanische Organisation Nihon Hidankyo geehrt. Die Gruppe von Überlebenden der US-Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki im Jahr 1945 setzt sich für eine Welt ohne Atomwaffen ein. und deren Zahl liegt derzeit nach Angaben des Friedensforschungsinstituts SIPRI bei mehr als 12.000 nuklearen Sprengköpfen weltweit. Und nicht zuletzt im Ukraine-Konflikt werden Atomwaffen von Moskau ja immer wieder mal mindestens indirekt als Drohkulisse genutzt. Da passt die Botschaft der Friedensnobelpreisträger vielleicht dann doch bestens in die Zeit. Thorsten Ifland stellt uns Nihon Hidankyo vor.
Von diesem Moment an ist nichts mehr so, wie es einmal war. Am Morgen des 6. August 1945 wirft ein US-Bomber eine Atombombe über dem Stadtzentrum von Hiroshima ab. Eine zweite Bombe trifft drei Tage später Nagasaki. Den Sound der Explosion hat der japanische TV-Sender NHK nachgestellt. Mehr als 200.000 Menschen verlieren unmittelbar und in den Tagen nach dem Abwurf ihr Leben. Weil das Schicksal der Überlebenden jahrelang vernachlässigt und verschwiegen wird, gründen 11 Jahre nach Kriegsende mehrere lokale Opfervereinigungen den Rat der japanischen Opfer von Atom- und Wasserstoffbomben. Abgekürzt auf Japanisch Nihon Hidankyo. Hidankyo wurde 1956 gegründet, erklärt Büroleiterin Naoko Kudo, während das Telefon nach dem Gewinn des Nobelpreises nicht mehr stillsteht. Seitdem setzt sich die Organisation für eine nationale Entschädigung für die durch die Atombombe verursachten Schäden und für die Abschaffung von Atomwaffen ein. In den Jahren nach 1956 schaffen sie es, mehr und mehr Druck auf die japanische Regierung auszuüben, damit die Opfer der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki besser unterstützt werden. Die Anti-Atom-Stimmung in der Bevölkerung hilft ihnen dabei. Nihon Hidankyo hat damit Erfolg. 1982 sprechen sie vor den Vereinten Nationen.
No more Hiroshima! No more Nagasaki! No more war! No more Hibakusha!
Nie wieder Hiroshima, nie wieder Nagasaki, nie wieder Krieg und nie mehr Hibakusha. Hibakusha, so werden die Überlebenden der Atombombenabwürfe genannt. Sie werden nicht müde, ihre furchtbaren Erlebnisse weiterzuerzählen, aufzuklären, zu warnen. Toshiko Tanaka ist eine von ihnen.
Auf dem Weg nach Hause sind mir viele Leute aus der Umgebung entgegengekommen. Alle mit schlimmen Brandwunden. Es kamen immer mehr hierher, denn hier war damals ein Fluss. Sie hockten sich hin und starben. Überall lagen Leichen.
Aber mit jedem Jahr wird die Zahl der Überlebenden kleiner. Deswegen sucht die Organisation Nihon Hidankyo Mittel und Wege, um das Vergessen zu verhindern. Die Geschichte der Zeitzeugen kann man inzwischen auch per App nachempfinden.
Wenn man es nüchtern betrachtet, ist meine Lebenszeit nun einmal begrenzt. Ich werde nicht für immer über meine Erlebnisse berichten können. Aber in dieser Form kann ich meine Erfahrungen weitergeben.
Und eine bessere Werbung als den Friedensnobelpreis könnte es für die wichtige Arbeit von Nihon Hidankyo kaum geben, damit das nie wieder passiert.
Thorsten Ifland hat berichtet. Die UN-Beobachtermission UNIFIL überwacht das Grenzgebiet zwischen dem Libanon und Israel seit Jahrzehnten. Mehr als 10.000 UN-Soldaten aus rund 50 Ländern sind an dieser Mission beteiligt. Heute sind nach UN-Angaben 2 Blauhelm-Soldaten verletzt worden, als es am Hauptquartier in Akura zu 2 Explosionen gekommen ist. Den Grund für die Explosionen nannte die UN-Mission zunächst nicht. Anders gestern. Da hatten israelische Truppen nach UN-Darstellung das UNIFIL-Hauptquartier beschossen. Israels Militär beschuldigte Hisbollah, die Nähe dieser Stützpunkte für ihre Zwecke zu missbrauchen. Sabina Matai über Friedensbewahrer, die nun selbst in Gefahr sind.
29 Beobachtungsposten hat die UNO-Friedensmission UNIFIL entlang der blauen Linie, jener von der UNO festgelegten Grenze, die Israel vom Libanon trennt. Von keinem einzigen will sie sich zurückziehen, obwohl das Risiko für sie steigt.
We are there because the Security Council has asked us to be there. So we are staying until the situation becomes impossible.
Die UNIFIL bleibt, bis die Lage unsere Arbeit unmöglich macht, bekräftigte ihr Sprecher Andrea Tenenti jetzt gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Doch die Sorge um ihre Sicherheit wächst. Donnerstag früh hatten israelische Truppen einen Beobachtungsturm im UNIFIL-Hauptquartier im südlibanesischen Nakura beschossen. 2 indonesische Blauhelmsoldaten verletzten sich beim Sturz. UNIFIL-Sprecher Tenenti erhob jetzt einen schweren Vorwurf.
This was most probably a deliberate attack against our troops.
Das war sehr wahrscheinlich ein gezielter Angriff auf unsere Soldaten, ein schwerwiegender Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und natürlich gegen UNO-Resolution 1701, so Tenenti. Die Resolution sieht eine entmilitarisierte Zone im Südlibanon vor, die die UNIFIL überwachen soll. Israelische Truppen hatten nach UNO-Angaben auch einen UNIFIL-Außenposten ins Visier genommen, den Bunker beschossen, in dem Blauhelme Schutz gesucht hatten, sowie Fahrzeuge und ein Kommunikationssystem zerstört. Die Beobachtungskameras des Postens seien bereits am Vortag beschädigt worden. In einer Erklärung des israelischen Militärs zu den Vorfällen hieß es jetzt, man habe die UNO-Soldaten in der Gegend von Nakura angewiesen, sich in Sicherheit zu bringen. Erst dann sei das Feuer eröffnet worden. Zur Begründung hieß es, die Hisbollah-Miliz greife auch aus unmittelbarer Nähe von UNIFIL-Stützpunkten an. Libanons Ministerpräsident Mikati erklärte jetzt, sein Land fühle sich der Durchsetzung der UNO-Resolution weiterhin verpflichtet. Die internationale Gemeinschaft müsse Druck auf Israel ausüben, damit es sich an die Resolution halte. Über die Hisbollah verlor Mikati kein Wort.
Sabina Matay. Weiße Stadt am Meer wird Heiligendamm gerne genannt, wegen der weißen Gebäude am Strand der Ostsee. Ein Ort mit großer Geschichte als ältester Seebadeort Deutschlands und sogar Kontinentaleuropas. Heute ist dieser Geschichte ein neues Kapitel hinzugefügt worden, eines, auf das man sicherlich gerne verzichtet hätte. Einige Kilometer vor der Küste Heiligendamms ist ein Feuer auf einem Tankschiff ausgebrochen und hat einen Großeinsatz ausgelöst. Die Ladung der 73 Meter langen Annika besteht nach Angaben des Havariekommandos aus etwa 640 Tonnen Öl. Zur Lage vor Ort Jörn Jakob.
Der Hochseebergungsschlepper Baltic hat den brennenden Tanker an der Leine. Mit 2,2 Knoten, also rund 5 km/h, geht es in Richtung Überseehafen Rostock. Seit dem Morgen hatte das brennende Tankschiff nordöstlich von Kühlungsborn auf der Ostsee gelegen, umringt von mehreren Schiffen, die mit Wasserwerfern das Feuer von außen löschten bzw. die Hülle kühlten. Am Nachmittag schließlich konnten Rostocker Feuerwehrleute an Bord gehen und sich die Lage näher anschauen, berichtet Benedikt Spangard, Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven, das den Einsatz koordiniert.
Also grundsätzlich ist jetzt erstmal wichtig, dass wir das Feuer erkundet haben, dass die Teams da an Bord waren und wir wissen, wie es brennt, wo es brennt. Und jetzt ist unsere größte Priorität, dieses Feuer in irgendeiner Form zu bekämpfen.
An der Unglücksposition auf See können die Flammen offensichtlich nicht mehr gelöscht werden. Jetzt wird geschleppt. Im Rostocker Überseehafen hätten Feuerwehrkräfte bessere Möglichkeiten, den Rest des Brandes zu bekämpfen. Im Bereich des Maschinenraums seien die Flammen am Morgen ausgebrochen. Der Tanker Annika war da gerade auf dem Weg von Rostock nach Travemünde, so Benedikt Spangard.
Der Tanker ist etwa 73 Meter lang und 12 Meter breit. Für einen Tanker ist das nicht besonders groß und er ist mit diesen gut 600 Tonnen Öl auch nicht vollständig befüllt.
Ein verhältnismäßig kleiner Tanker, aber jeder Tropfen Öl, der in die Ostsee gelangt, wäre einer zu viel, hieß es prompt von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Gefährdet sei ein Gebiet nahe der Kadettrinne, ein Naturschutzgebiet mit Steinriffen und Wanderrouten von Schweinswalen. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus sorgt sich um diese Region der Ostsee.
Die Kadettrinne, die meistbefahrene Wasserstraße auf dieser Welt mit 17.000 Schiffsbewegungen. Und da sind dann Tanker, Öltanker dabei mit 300.000 Tonnen Gas oder Öl oder Chemikalien oder Dünger an Bord. Das ist ein Fingerzeig im Übrigen darauf, dass wir wachsam sein müssen und dass wir mit dieser Natur, mit der Einzigartigkeit der Natur und der Umwelt pfleglich umgehen müssen.
Mehrere Besatzungsmitglieder des brennenden Tankers sind mit leichten Verletzungen in Behandlung. 7 waren es, die am Morgen von Seenotrettern an Land gebracht wurden. Rainer Kulak hat das Kommando über den Kreuzer Arkona und berichtet.
Zweien ging das nicht ganz so gut, weil die ein bisschen viel Rauch eingeatmet haben. Aber da haben wir medizinisches Equipment an Bord. Wir haben ihnen ordentlich Sauerstoff verabreicht, haben mit unserem Seenotarzt in Bremen auch ständig Kontakt gehabt. Und auf dem schnellsten Weg haben wir sie nach Kühlungsborn gebracht, wo in bilderbuchmäßigem Schnelleinsatz Versorgungszelte durch die Feuerwehr aufgebaut.
Wie lange es dauern wird, bis das Tankschiff Annika nach Rostock gebracht worden ist und wie die Löscharbeiten dort weitergehen, ist noch unklar. Im Überseehafen machen sich die Einsatzkräfte bereit.
fehlt noch das Wetter im Saarland. Am Abend klart es auf, in der Nacht ist der Himmel dann meist klar und es kühlt ab auf 5 bis 1 Grad. Örtlich gibt es auch Bodenfrost. Morgen am Samstag ein freundlicher, teilweise aber nebliger Beginn. Dann ziehen dichte Wolken auf und am späten Nachmittag kann Regen aufkommen, Höchstwerte 11 bis 15 Grad. Am Sonntag zieht der Regen morgens ab. Es wird dann meist trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken, aber nur noch 10 bis 14 Grad. Und das war's von der SR-Infobilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.